Hallo, liebe Sonja.
Hallo, Claudia.
Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, mir geht es sehr gut, außer dass ich ganz viel Terminabsagen habe. Also es ist ein bisschen mühsam, ehrlich. Und der Grund, warum sie absagen, ist, weil das Problem gelöst ist und die Folgesitzung nicht mehr brauchen. Echt, das ist so schlecht fürs Business. Ich denke, wir müssen uns anstrengen, weniger gut zu arbeiten, dass das Problem nicht so schnell gelöst ist und dann haben wir viel mehr Termine.
Das ist so, aber ich glaube, das würde uns nicht entsprechen, dass wir sagen,
Nein.
komm, wir übersehen da mal eine Ursache, dann kommt das Kind nochmals. Ja, du, das kenne ich auch. Es ärgert zwar in dem Moment, aber eben, wenn man dann genau das betrachtet, kann man ja stolz und fröhlich sein, dass das überhaupt so gekommen ist.
Ja, und
Ich hatte,
ich auch diese Meinung.
gell, ich hatte eine echt spannende Woche. Ich hatte gerade so halb Erwachsene, halb Kinder. Aber die Fälle, die ich heute mit dir teilen möchte, betrifft tatsächlich Kinder. Und zwar war das meine Löcherwoche. Ja, ich hatte es mit Löchern zu tun.
Okay, da bin ich schon ein bisschen gespannt, was da kommt.
Ja, kannst du sein. Ich war auch lange gespannt, bevor wir die ganze Geschichte durchschaut haben. Und zwar handelt es sich um einen 8-jährigen Jungen. Er ist jetzt gerade seit wenigen Wochen in der 2. Klasse. Und im Datenblatt stand einfach, mein Sohn kann wirklich nicht lesen und nicht schreiben. Also Sprache, hä? Rechnen, alles andere ist kein Problem, aber lesen und schreiben, das fällt ihm wahnsinnig schwer. Man muss dazu wissen, dass dieser Junge erst vor 1,5 Jahren in die Schweiz gezogen ist mit seiner Familie aus Frankreich. Und in diesen 1,5 Jahren, ich staune da immer wieder, hat er perfekt Schweizerdeutsch gelernt. Er spricht Schweizerdeutsch, wie wenn er hier aufgewachsen wäre. Also wirklich fast akzentfrei. Aber du weißt es selber, Schweizerdeutsch hat mit der hochdeutschen Sprache, mit der schriftdeutschen Sprache nicht viel zu tun. Also nicht jeder, der Schweizerdeutsch kann, kann dann auch Hochdeutsch. Wir müssen ja das als Fremdsprache lernen in der Schule. Und genau das ist sein Problem. Und er kam am Montag in meine Praxis, ein total süßer, wirklich ein ganz süßer, herziger, auch intelligenter Junge. Das merkst du, wenn er spricht, er ist sogar schon sehr reflektiert. Und ich habe dann gesagt, du erzähl mal, warum du zu mir kommst. Und da gab es eine Situation in der Schule. Also er hat schon von Beginn an gesagt, ja, Deutsch ist für mich sehr schwierig. Also in der Schule ist Deutsch für mich sehr schwierig. Aber vor circa 2 Wochen kam es dann zum Eklat in der Schule. Das heißt, er bekam eine Deutscharbeit zurück. Und es gibt ja noch keine Noten in der 2. Klasse, aber es gibt, seine Lehrerin macht Smileys. Also der ganz strahlende Smiley wäre die beste Note und der ganz traurige Smiley, das wäre eine ganz schlechte Note. Und korrigiert natürlich, wie gehabt, mit Rotstift. Und er kriegte seine Arbeit zurück und alles war rot und es waren zwei ganz traurige Smileys drauf. Und er war so traurig in diesem Moment, weil er will gut sein. Er hat große Pläne für sein Leben. Und er übt und übt und übt und es geht einfach nicht. Und er saß an seinem Platz und hat geweint. Und die Lehrerin stand vor der ganzen Klasse und dann irgendwann ist ihr aufgefallen, der Kleine weint. Und dann hat sie vor der ganzen Klasse zu ihm gesagt, ach hör, nimm doch das nicht so tragisch und mach dir keinen Stress, du wiederholst die 2. Klasse ja sowieso. Hey, und das ist übrigens, also in meiner Karriere, nicht das erste Mal, dass ich sowas höre, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer sowas sagt zu einem Kind. Und da war für ihn also wirklich Ende, Ende Gelände. Er hat gesagt, seither, wozu soll ich lernen? Ich soll mir auch keinen Stress machen. Ich wiederhole die zweite Klasse sowieso, obwohl er an allen anderen Fächern wirklich ein guter und wacher Schüler ist. Naja, also du kannst dir vorstellen, in der Arbeit ging es erst auch mal darum, dieses Selbstvertrauen wieder zu stärken und zu erkennen, dass da noch lange nicht das letzte Wort gesprochen ist und dass er nicht einfach nur am Deutsch scheitern wird, vor allem wenn er so gut sich unterhalten kann. Also er spricht ja gut Schweizerdeutsch. Da hatten wir schon viel zu tun. Und dann habe ich gedacht, ja, ich gucke doch mal noch, was da alles, Informationsbildschirm, du kennst es, wenn wir gucken, wie verarbeitet ein Kind Informationen, gibt es hier irgendwo Knoten oder Risse in diesen Leitungen? Wir gehen bei Mathe oder bei Deutschproblemen oder Sprachproblemen, gehen wir auch ja immer ins Buchstaben- oder Zahlenzimmer. Und dann habe ich begonnen, mit ihm das mal abzuklappen. Und er hatte übrigens großen Spaß dabei. Und das war ganz spannend. Also ich war dann wirklich kurzzeitig ratlos. Beim Informationsbildschirm haben wir getestet, wie Worte bei ihm im Kopf angezeigt werden. Und wir haben verschiedene Worte benutzt. Und immer wieder sagte er, ah, dieses Wort hat ein Loch. Ich, was ein Loch? Ja, hat ein Loch, das sind nur ein paar Buchstaben, aber die stehen nicht beisammen. Wiederholt und habe ich irgendwann gesagt, du kannst du mir mal vorlesen auf dem Bildschirm, was du jetzt genau siehst. Und dann habe ich gemerkt, dass sehr oft das E fehlte oder auch das C. E und C, da war einfach nichts. Und dann hatte ich schon einen leisen Verdacht. Aber ich war mir noch nicht sicher. Da habe ich gesagt, komm, wir gehen mal in dein Buchstabenzimmer. Mal gucken wir mal, ob da irgendein Dieb war und die Buchstaben geklaut hat. Und sein Buchstabenzimmer war eine große Bibliothek, Achtung, auf Französisch. Also alles war in Französisch. Es gab eine Hörspielecke, das war auf Schweizerdeutsch. Aber alle Buchstaben, Worte und so weiter war alles noch Französisch. Und dann haben wir da geguckt, ist jeder Buchstabe da? Er hat gesagt, ja, ist alles da. Habe ich gesagt, fehlt kein E, fehlt kein C. Er sagte, nein, nein, das ist sogar doppelt und dreifach. Und ich, hä? Und dann kam mir in den Sinn, dass im Französischen sehr oft das E akzentuiert wird mit einem Accent grave oder Accent aigu und das C ja oft verankert wird, und das, ich sage das extra so, durch den Zirkungraf. Und dann habe ich gesagt, sind die Buchstaben deshalb mehrfach, weil da noch Striche und Zeichen dran sind? Sagt er, ja klar, die sorgen ja dafür, dass das E unten bleibt und das C nicht nach oben verschwindet. Also er hat diesen Zirkelflex unten am C, hat er sich so vorgestellt wie ein Anker, der das C verankert, und die Aigu oder Accent-Graph oben am E, das drückt das Ding runter. Und im Deutschen gibt es das nicht. Also sind diese Buchstaben davon geflogen. Das waren die Löcher. Und das war echt, das war ein Moment, als wir das rausgekriegt haben. Das war ein Moment in diesem Buchstabenzimmer in seinem Kopf, wo wir wirklich, wir waren kurz ruhig und haben einander angeguckt, aber gesagt, siehst du, dir fehlen diese Zeichen in der deutschen Sprache. Und jetzt konnten wir im Buchstabenzimmer, erstens, wir haben das deutsche Alphabet da jetzt auch noch integriert, und wir haben dafür gesorgt, dass keine Buchstaben mehr wegfliegen oder einfach verpuffen oder versinken oder was auch immer, so dass er jetzt das gesamte Alphabet hat. Und danach sind wir wieder gucken gegangen auf dem Bild vom Informationsbildschirm, ob jetzt die Worte gesamthaft dargestellt werden. Und zack, sie waren da. Und da hat er gesagt, oh, jetzt ist klar, ich kann ja keine Löcher lesen. Also das war so lustig, ich hatte das wirklich noch nie. Also es war das allererste Mal, dass wir aus einer Fremdsprache eine deutsche Sprache machen mussten. Und er war so glücklich und hat gesagt, er hat das alles dann auch im Buchstabenzimmer, hat er sich es gemütlich eingerichtet, hat viele deutschsprachige Bücher jetzt auch im Regal, die er alle noch lesen möchte, denn eigentlich liest er gerne. Und er war so happy und war so gemütlich dort, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass die große Blockade, was Lesen betrifft und danach natürlich auch Schreiben betrifft, damit erledigt ist. Ich bin gespannt.
Boah, also es war echte Detektivarbeit, weil
Ja.
darauf muss man kommen, gell? Aber es ist zum Glück, hast du natürlich auch ein bisschen von der französischen Sprache diverse Dinge gekannt oder gewusst, so dass du diesen Schlüssel eigentlich gefunden hast, weil ich denke, die Kinder wissen sehr häufig oder sie spüren ja, was nicht in Ordnung ist, aber sie können nicht ganz genau nachvollziehen, warum ist es so? Also diesen Zusammenhang. Und für das sind wir ja da, diesen Zusammenhang zu finden. Und das ist eigentlich das Kniffligste. Du weißt was? Also wir wissen, dass dein Gehirn dir anzeigt, dass das und das nicht in Ordnung ist, dass da ein Loch ist oder dass irgendetwas fehlt. Aber das warum? Das
Ja,
ist so schwierig.
und weißt du was? Also ich war länger mit diesem Jungen beschäftigt und war ratlos. Ganz ehrlich, ich war ratlos. Hey, woran liegt's? Also alle Kabel waren gut, weißt du, es war eigentlich alles. Und weil, eben, wenn du mit diesem Jungen gesprochen hast, da war klar, der hat keine Lärmblockade. Das ist bei ihm kein Thema. Also ich war wirklich eine lange Zeit ratlos, bis er gesagt hat, ja, gewisse Buchstaben gibt es mehrfach. Und ich, jetzt. Und das war wirklich, das war so der Aha-Moment. Ich muss jetzt noch grinsen, wenn ich das erzähle. Das war so genau dieser Moment, auf den wir immer warten und hinarbeiten in einer Sitzung.
Ja.
Und manchmal auch Sitzungen haben, wo genau dieses Aha-Erlebnis nicht kommt. Ja, gibt es
Ja,
auch.
das kann manchmal total frustrierend sein, dass du weißt, ich bin so nah dran. Ich bin so nah dran, aber das und dann versucht man es vielleicht zur Hintertüre hinein, man fragt noch andere Dinge und irgendwann macht das meistens bei uns diesen Klick oder beim Klienten macht es Klick, ah, jetzt weiß ich warum oder ah, okay, jetzt habe ich es verstanden, was mein Gehirn mir sagen möchte oder mein Körper mir sagen möchte. Und das sind diese Momente so von Erleichterung, also auch für uns. Das, ach, okay, also das macht so viel Sinn, dass wir wissen, das ist es. Das ist es wirklich.
Ja.
Gell, und bei vielen von unseren Fällen ist es so, dass wir wirklich diesen Grundarbeit machen und merken, dass so ein Aufbau kommt, aber irgendwann ist diesen Knackpunkt. Und bei meinem Fall heute war es genauso ich hatte auch so diesen Knackpunkt. Es war eine Online-Sitzung auf Englisch. Also in letzter Zeit habe ich recht viel Online-Sitzungen. Es war mit einem Mädchen, die 10 Jahre alt ist, und es geht um Bettnässen. Also wir wissen, bei Mädchen ist es nicht so häufig Bettnässen, gell? Und wir hatten eine wunderbare, eigentlich ziemlich lange Zoom-Sitzung. Bei ihr ist es so, dass es primäre Enuresis ist. Also sie war eigentlich noch nie trocken. Klar, es gab Momente, wo es ein bisschen besser war, ein bisschen weniger, aber es hat eigentlich nie aufgehört. Und natürlich mit 10 ist es immer mehr problematisch, dass sie Ausflüge hat, Übernachtungen, und jetzt wollen sie es wirklich angehen. Weil zu Hause ist eigentlich kein Thema. Und sie haben Untersuchungen gemacht, klar, die typische Hormon untersucht, körperliche Untersuchungen, aber alles war in Ordnung. Also ärztlich gesehen hat man da gar nichts gefunden. Auch keine bewusste Schockerlebnis in der Kindheit, da war nichts. Also eigentlich eine behütete, gute Kindheit. Und wir haben dann im Körper geschaut, was ist denn da los? Also was sind da für Gefühle? Sind da bei der Blase irgendwelche Gefühle oder ist da irgendetwas nicht in Ordnung? Also wir haben diesen typischen Ablauf, die wir abchecken. Und es war so bei der Blase, also eigentlich vom Bauchnabel bis zum ganzen Unterleib war da ein riesengroßen, so dunkelviolett, ein violetter Kugel. Und das war das Gefühl von Angst. Und dann, als ich hier gesagt habe, komm, kannst du bitte deine Hand darauf tun? Was ist das für eine Angst? Was nimmst du als erstes wahr? Und dann sagt sie, es ist Angst, jemand von der Familie zu verlieren. Also Angst, dass jemand stirbt oder Angst, dass jemand in der Familie irgendetwas Schlechtes passiert. Und dann habe ich ihr auch gefragt, also klar, wir haben jetzt das Gefühl da in der Nähe von der Blase, aber beeinflusst es auch deine Blase? Hat es irgendetwas mit dem Bettnässen zu tun? Und da sagt sie ganz klar, ja. Also dieses Gefühl hat irgendetwas mit dem Bettnässen zu tun. Also es war schon mal eine gute Sache. Und dann gingen wir in die Vergangenheit zum Schauen, seit wann ist das so? Also seit wann ist es da vorhanden? Und wir landeten bei der Geburt. Und es war so, sie sah diese Angst, es war schon ein bisschen kleiner, so viel kleiner, aber es war da. Und sie war im Spital bei der Geburt und es war einfach die ganze Geburtszeit. Und sie hat gesagt, das ist nicht meine Angst. Ich habe es von meinem Großvater. Und dann haben wir geschaut, was ist das? Also eben Detektivarbeit. Wir haben das angeschaut. Und der Großvater vor der Geburt hatte eine riesen, riesen Nervosität, also eine negative Aufregung, Nervosität und Anspannung und Angst. Und der Großvater ist ziemlich religiös. Er hat sich sogar während der Schwangerschaft für das Enkelkind einen Bart wachsen lassen. Und das wird erst geschnitten, wenn das Kind zur Welt kommt, oder so ein Glücksbringer. Also kannst du dir vorstellen, das ist seine Welt. Die Kinder, die Enkelkinder, das ist seine oberste Priorität. Das heißt, die Nervosität war dementsprechend sehr hoch. Die negative Aufregung war hoch. Und nach der Geburt war wiederum die positive Aufregung, die Freude und einfach die guten Gefühle waren auch dementsprechend so stark. Und was da passiert ist, bei der Geburt hat sie nicht nur die Angst, sondern auch die Freude. Und diese zwei, die negative und die positive Aufregung, physisch gesehen ist es genau gleich, nur die Emotion ist anders und die wurden verschmolzen. Das heißt, positive und negative Aufregung wurde zu eins, also beides wurde zu einem Trigger. Und sie hat es dann da im Unterleib, hat sie es dann gespeichert. Und was spannend war, ist, dass wir immer wieder geschaut haben, wann kommt die Angst wieder? Und es hat mich nicht erstaunt, mit einem Jahr bei ihrem ersten Geburtstag war die Angst wieder da, weil das total positive Aufregung und bumm, da kam diese negative Aufregung, die Angst war wieder da. Und dann nochmals bei glaube ich, mit 10, und da hatten sie ein riesen Weihnachtsfest mit der Familie zusammen und da war die Angst wieder da. Also im Normalfall ist es so, das macht ja keinen Sinn, weil es ist ja ein wunderschöner Tag. Und trotzdem kommt eine Angst, jemanden zu verlieren. Und das war eben diese Verknüpfung zwischen diese zwei Aufregungen, positiv und negativ. Also auf jeden Fall konnten wir das so verarbeiten, das wegnehmen. Aber hier kommt der Knackpunkt. Der Grund, warum das Bettnässen nicht wegging, war, sie ging in die Zukunft, um zu schnuppern. So ist es weg. Und sie sagt, nein. Okay, die Angst bleibt. Ja. Kann es weggehen? Nein. Und wir wissen, okay, da ist die Schutzfunktion aktiv. Wir haben mit der Ärztin gesprochen, dann haben wir ihre Ärztin gefragt, was ist da das Problem? Warum können wir die Angst nicht loswerden? Und die Ärztin hat ihr gesagt, dass ich habe Angst, dass wenn die Angst weg ist, dass du jemand aus der Familie verlieren wirst. Das heißt, in anderen Worten, die Angst war ein Schutz, dass niemand in der Familie stirbt. Also logischerweise ist es so, dann möchte man diese Angst behalten. Wenn ich es loswerde, dann stirbt jemand. Also die Schutzfunktion hat gesagt, nichts mit weg, das muss bleiben, weil sonst stirbt jemand. Und deshalb ist das Bettnässen geblieben und wäre sicherlich auch länger geblieben, weil das diese Verbindung zwischen negativ und positiv da war. Weil irgendwie unbewusst jetzt war natürlich auch die Angst etwas Positives und deshalb musste es bleiben. Und die Hexe hat gesagt, nein, es muss bleiben. Also für mich war auch diesen Knackpunkt, was mache ich? Die Schutzfunktion sagt, also wenn du die Angst los wirst, dann stirbt jemand in der Familie. Da kommen
Ja.
schon irgendwelche Gedanken, oh nein, was mache ich jetzt, gell? Aber sie kommt aus einer sehr religiösen Familie. Sie ist religiös, eben Großvater ist offensichtlich religiös, die Familie auch. Und da war es einfach passend, dass ich gesagt, komm, dann bet mal zu Gott und frag, ob du deine Familie beschützen kannst. Dafür brauchst du die Angst dann nicht mehr. Und dann habe ich gefragt, was ist stärker, deine Angst oder Gott? Wer kann deine Familie besser beschützen? Und hat sie, es war so süß, weil auch über Zoom habe ich gesehen, wie sie die Hände zusammengetan hat und da hat sie gebeten. Sie hat Gott gefragt, dass die Familie beschützen kannst, damit sie die Angst loswerden kannst, damit sie dieses Bettnässen auch ne nicht mehr hat. Und dann kam ein Lächeln im Gesicht und dann wusste ich, okay, was hat Gott dir gesagt? Und er hat gesagt, ja, ich beschütze deine Familie stärker als die Angst, die du jetzt hast. Und so haben wir die Ace nochmal gefragt, ist das okay? Und er sagt natürlich, gut, jetzt ist es okay. Gott macht das schon besser als die Angst. Und dann durfte sie die Angst im Unterleib bei der Blase entfernen, weil es war auch so, dass die Blase schon versucht hat, jeden Abend die Angst auszuwaschen. Es war im Unterleib, es war bei der Blase, im ganzen Bauchbereich, auch beim Bauchnabel. Und es hat versucht, es jeden Abend auszuwaschen. Und wenn die Angst nicht mehr da war, dann natürlich braucht die Blase es nicht mehr auszuwaschen. Also hier war ganz klar die Hauptursache emotionales Bettnässen.
Absolut.
Sonst war alles gut.
Das ist ja, hey, das ist wirklich eine spannende Geschichte.
Gell?
Eine deiner Geschichte habe ich so noch nie erlebt. Also emotionales Bettnässen in diesem Alter ist sehr selten eigentlich. Also vor allem bei Primärrhinoresis. Und andererseits, diese Kugel, diese verschmolzene Kugel, das hat mich so an einen Fall von mir erinnert, wo genau das war keine verschmolzene Kugel als Objekt, aber es war genau das, war auch der Mechanismus. Immer wenn ich glücklich war, passierte etwas Schreckliches. Was lernst du daraus? Sei nicht glücklich, dann kann nichts Schreckliches mehr passieren. Ganz, ganz spannend. Hey, und so süß, so, also das, in solchen Fällen ist das schon ganz toll, wenn du Klienten hast, die religiös sind, wo du einfach an die nächsthöhere Instanz abgeben kannst und so dieses Vertrauen wieder da ist, dass man sich nicht ständig fürchten muss, dass irgendjemandem etwas passiert. Das ist, hey, ganz, ganz eine süße Geschichte.
Ja, es war so, und das war einfach, wir haben einfach nur eine Sitzung gehabt und ich habe mit, brauche keine weitere Sitzung. Und es war einfach so schön, weil es schlüssig war. Es war, es ist einfach so, es war eine Sitzung, die einfach geflossen ist. Es ist, es war so, wie kann man das organisch, natürlich, einfach, weil es einfach vom einen zum nächsten geflossen ist und alles hat Sinn gemacht und auch. Eben, es war so passend, dass sie religiös war, weil ich das so integrieren konnte. Deshalb fragen wir auch im Datenblatt, weil ich habe manchmal Klienten, die fragen, hallo, warum ist es notwendig? Warum musst du wissen, was ich für eine Religion habe oder ob ich religiös bin? Genau aus diesem Grund, dass wir eben die Interessen oder die Stärken oder eben die Lebensstil von den Menschen und von den Kindern wirklich in die Sitzung auch integrieren können, um sie zu helfen.
Ja, absolut, ganz genau. Ist oft so wirklich ein wunderbarer Weg, den man dann gehen kann. Hey, so spannend. So cool, vielen Dank. Ich merke gerade, unsere heutigen Geschichten gehen altersmäßig aufsteigend weiter. Du hast eine 10-Jährige. Ich erzähle dir jetzt die Sitzung von gestern mit einem 15-jährigen Jungen. Und die Mutter hat ihn angemeldet, im Datenblatt stand einfach: Unser Sohn hat noch nie in seinem eigenen Bett geschlafen.
Mit 15.
Ja. Er schläft seit Geburt bei uns im Bett und sie hat dann ein bisschen geschildert, schon im Datenblatt, dass das relativ schwierig langsam wird. Am Anfang haben das alle genossen, ist ja klar, aber irgendwann möchten die Eltern auch mal ein bisschen Zweisamkeit. Und auch für den Jungen ist es schwierig, er konnte noch nie bei einem Freund übernachten. Im Klassenlager musste man ihn abholen, also ganz wirklich belastend. Ja, und ich war dann sehr gespannt, wer da kommt. Weil man hat ja schon natürlich eigene Bewertungen im Kopf. Man denkt, puh, was ist da los mit 15 noch bei Mama und Papa schlafen? Da kam aber ein sehr helles Bürschchen, ein sympathischer junger Mann, ist im Gymnasium, hat auch große Pläne für sein Leben, ist sehr vielseitig interessiert, will Geologie studieren, hat große Liebe zu Natur allgemein. Wirklich ein ganz toller Junge, aber ich habe ihm angemerkt, jetzt langsam geht es ihm auf den Wecker, dass er nicht im eigenen Bett schlafen kann. Und die Mutter hat ein bisschen natürlich aus der Geschichte erzählt, hat gesagt, ja, wir haben schon so vieles ausprobiert, wir haben schon ganz viel mit ihm gesprochen, wir haben das Zimmer umgestellt, wir haben neu eingerichtet, ein anderes Zimmer für ihn ausgewählt und, und. Sie haben an verschiedenen Hebeln haben sie angesetzt, um ihn irgendwie dazu bewegen, im eigenen Bett zu schlafen. Aber es geht nicht. Also er sagt auch, wenn ich im eigenen Bett liege, das halte ich 15 Minuten aus und dann geht es nicht mehr. Da muss ich raus, dann muss ich zu Mama und Papa. Vor 2 Jahren, als er ins Gymnasium kam, haben dann die Eltern beschlossen, jetzt ist aber wirklich aus die Maus. Jetzt gehörst du ins eigene Bett, du bist Gymnasiast, du wirst jetzt groß und dann ging man zum Kinderarzt, der Kinderarzt hat weiter überwiesen zum Kinderpsychiater. Der hat sich da gar nicht so viel Zeit genommen, um sich dem Problem zu widmen, sondern hat ein angstlösendes Beruhigungsmittel verschrieben, einem knapp 13-jährigen Jungen. Er hat das 2 Nächte genommen, gebracht hat es nichts, aber war den ganzen Tag ein bisschen neben der Spur. Da haben die gesagt, nee, machen wir nicht. Also ganz viel auch alternativ ausprobiert und dann sind sie gestern bei mir gelandet. Super. Mal gucken, was wir da rausfinden. Er ist wirklich sehr, sehr motiviert, auch die Ursache zu finden, was los ist. Und ich muss vielleicht sagen, ansonsten ist alles, war nichts Auffälliges im Datenblatt. Er ist ein Einzelkind, ist gut aufgehoben in seiner Familie, gut sozial integriert überall, also kein Problem. Da sind wir in die Sitzung eingestiegen und ich wollte einfach mal wissen, er hat gesagt, 5, 10 Minuten halte ich das aus und dann geht's nicht mehr, dann muss ich aus diesem Bett raus und zu meinen Eltern. Habe ich gesagt, was fühlst du denn in diesem Moment, wo du merkst, jetzt geht's nicht mehr? Und jetzt kommen wir zum Loch. Hat er gesagt, ich habe ein riesengroßes leeres Loch im Bauch. Und zwar so groß, dass, wenn man sich das visuell vorstellt, dass er das Gefühl hat, dass links und rechts nur noch ganz wenig Material ist, das ihn zusammenhält. Ein riesengroßes Loch. Und da habe ich gesagt, okay, und was passiert denn mit dem Loch, wenn du bei deinen Eltern im Bett liegst? Da hat er gesagt, es ist noch da, aber es ist dann gefüllt mit so ganz hellrosa wie Watte. Und das ist okay. Das Gefühl ist okay, aber das Loch geht gar nicht. Habe ich gedacht, spannend, ein riesengroßes Loch, was ihn halbiert fast und was sich nachher mit rosa Watte füllt, also ganz spannend. Da habe ich gesagt, oh, lass uns mal schauen, wann dieses Loch zu dir gekommen ist und warum es da ist. Und dann sind wir zurück natürlich in den Mutterleib. Da habe ich gesagt, schau mal, spürst du hier dieses Loch schon? Sagt er, nein, aber es bohrt sich was in meinen Bauch rein. Und es bohrt sich was in deinen Bauch rein. Wie sieht das aus? Was bohrt sich da rein? Und dann hat er, ich wusste gar nicht, dass die heutige Jugend das noch kennt, so ein Handbohrgerät hat er mir beschrieben. Weißt du, wo man so kurbelt an der Seite und sich so ein Schrauber da rein oder ähnlich wie ein Zapfenzieher. Ja, das sei auf seinem Bauch und das kurble jetzt langsam da in seinen Bauch rein. Und dann habe ich gesagt, ist das dein Handbohrgerät oder? Da hat man gesagt, nein, das gehört nicht mir. Habe ich gesagt, wem gehört es? Lass uns mal schauen. Und dann war es ein Moment drückt, hat er gesagt, das gehört der Welt. Und ich, was der Welt? Macht er, ja, das gehört einfach dieser, das gehört allen, das kommt von allen, das kommt von allen Menschen, das kommt von diesem Planeten. Und ich konnte wirklich bis zu diesem Moment nichts damit anfangen. Dann ging es weiter. Wir sind dann ganz langsam durch die Schwangerschaft durchgegangen, weil ich wissen wollte, ob das Loch dann schon kommt. Das wurde zwar ein bisschen größer, aber es wurde nicht zu diesem riesengroßen Loch, wie er es heute kennt. Und dann kam er zur Welt und das Loch war da. Ein riesengroßes Loch in seinem Bauch. Und dann habe ich gesagt, gehört das dir oder hast du das bekommen von jemandem? Da habe ich gesagt, nein, das habe ich jetzt gerade selbst gebaut. Und dann haben wir versucht, hier mal rauszufinden, was passiert ist. Was ist in dem Moment passiert? Dann hat er sich an die Nase gefasst und hat gesagt, sie ist weg. Und ich, wer ist weg? Deine Nase. Und er, nein, dieser Geruch. Und ich kenne den Geruch und jetzt ist er weg. Und dann hatte ich einen ersten Verdacht. Ich sagte, okay, also ein Geruch ist weg, der dir vertraut ist. Ist der Geruch jemals wieder gekommen? Dann hat er gesagt, nein, nie wieder. Aber ein anderer. Okay. Jetzt hat sich herausgestellt, ich hatte es im Hinterkopf, ich mache es ein bisschen kurz. Ich hatte im Hinterkopf dieses Loch, es kommt von der ganzen Welt, es kommt vom Planeten, dieses Bohren schon im Mutterleib. Plötzlich hatte ich den Gedanken, wurde er adoptiert? Und ich saß so da mit diesem Gedanken und getraute mich nicht, den auszusprechen, weil das kann heikel sein, oder? Also ich getraute mich nicht, ihn zu fragen, wurdest du eventuell adoptiert? Weißt du, der Geruch nach der Geburt der Mutter, man erkennt die Mutter am Geruch, der nie wieder kam, aber es kam ein neuer Geruch. Also ich hatte das im Hinterkopf, wir gingen dann weiter und circa, ich wollte dann wirklich in ganz kleinen Schritten durch sein erstes Lebensjahr gehen und so circa bei einem Monat kam die rosa Watte. Das Loch war zwar da und blieb auch da, aber es kam rosa Watte. Ganz langsam, aber stetig füllte sich dieses Loch mit rosa Watte, aber auch nur, wenn der Geruch da war. Und das war der Zeitpunkt, es hat sich dann herausgestellt, er wurde adoptiert und das war der Zeitpunkt, als er von seinen Adoptiveltern abgeholt wurde. Also, und natürlich dann sein neues Zuhause gefunden hat. Und das war so unfassbar schlüssig, was er erzählt hat. Mit dieser rosa Watte kam dann eben dieser Geruch seiner neuen Eltern, hauptsächlich der Mutter, sie hat ihn als erstes gehabt. Und das ist der Grund, weshalb er nicht im eigenen Bett schlafen kann, weil der Geruch fehlt. Er braucht diesen Geruch, um sich zu Hause zu fühlen, um da zu sein, wo er sich sicher fühlt und aufgehoben fühlt. Und es kam dann der Moment, wo er selber gesagt hat, ja, jetzt kommt meine Mutter und ich, ist das derselbe Geruch wie bei der Geburt? Und er, nein, nein, aber nein, weißt du, ich bin adoptiert. Es stand nicht im Datenblatt. Ich hatte keine Ahnung. Und ich, also das war so der Moment, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, es ist genauso, wie ich mir das, wie ich das im Hinterkopf hatte und nicht getraut hatte, das auszusprechen. Er wurde adoptiert, er spürte während der Schwangerschaft schon, dass irgendwas nicht okay ist. Und dieses bohrende Geräusch, was der ganzen Welt gehört, ist so dieses Gefühl, das viele adoptierte Kinder haben, ich gehöre hier nicht hin. Und das ist auch dieses Loch, dieses große Loch. Ich bin irgendwie fremd. Und deshalb so vom ganzen Planeten, zack, kommt ein Loch. Ein kleines Loch wird gebohrt, was sich als Monsterloch entpuppt, wenn er zur Welt kommt und die Mama geht. Also das ist schon eindrücklich, was da eben passiert in solchen Kindern, wenn man meint, ja, die kriegen das nicht mit. Oh doch, sie kriegen es mit und sie tragen es eben weiter. Und wir konnten jetzt mit diesem Loch, wir haben erst begonnen zu arbeiten. Ich weiß, es wird noch ein paar Sitzungen benötigen, um dieses Adoptivthema abzuarbeiten. Das sitzt eben schon viel tiefer, als man meint, auch wenn man so glücklich ist in der Familie, wo man ist. Also, wir haben dann gestern mit diesem Loch begonnen zu arbeiten. Und ich habe im Nachgespräch zur Mutter gesagt, hey, das wäre eine wahnsinnig wichtige Information gewesen, dass er adoptiert ist. Und dann haben die beiden sich so angeguckt und haben gesagt, ja, das ist so normal. Also wir sprechen gar nicht mehr darüber. Ich sagte, ja, aber ich kenne das Thema aus eigener Erfahrung. Es ist eben doch wichtig. Und wir haben dann vereinbart gestern, habe ich gesagt, so, wir werden das bearbeiten miteinander. Wir werden doch zwei, drei Sitzungen machen, mal gucken, dass da alles wieder gefüllt ist, mit diesem Urvertrauen, mit dieser Selbstverständlichkeit hier zu sein. Und bis dahin, lasst alles so, wie es läuft. Wenn er bei euch im Bett schlafen will, soll er das tun. Das kommt jetzt auch nicht mehr an. Und wenn er selber entscheidet, ich schlafe im eigenen Bett, dann ist das wunderbar. Wir gucken mal. Und jetzt musst du hören, heute Morgen um 7 und Sonja, du weißt, das ist nicht meine Zeit.
Nein, gar nicht.
Hab mein Handy geklingelt und die beiden waren dran. Beide. Und sie haben sich total entschuldigt, dass sie so früh anrufen, aber er musste nachher in die Schule, ist ja klar. Und er wollte mir selber sagen, dass er die erste Nacht in seinem eigenen Bett verbracht hat.
Wow.
Eigenem Bett. Und das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Also,
Schön.
er hat gesagt, es fühlt sich noch etwas ungewohnt an und ein bisschen scary, also so ein bisschen ganz wohl war mir nicht. Aber das Gefühl heute Morgen, als ich aufstand und wusste, hey, boah, erste Nacht allein im Bett, das war unvergleichlich. Und es war wirklich total süß. Beide haben gejubelt am Telefon. Und ich bin so gespannt, bis ich ihn wiedersehe. Also es ist wirklich so süß.
Unglaublich,
Ja.
unglaublich, unglaublich schlüssig auch, aber echt, es ist ein Power-Sitzung, wo man eben auch diese Detektivarbeit instinktiv, denke ich, also intuitiv hast du schon gespürt, was es ist.
Ja.
Aber wie du gesagt hast, du wusstest nicht, darf ich das jetzt aussprechen? Weiß es nicht? Ist es wirklich auch so? Bringe ich etwas in die Oberfläche, was ich nicht sagen sollte? Also, es ist schon knifflig. Aber ich fand es total spannend, auch beim Bauch. Bei mir kam auch ein bisschen im Kopf Bauch und Bauchnabel, die Verbindung zur Mutter, die Verbindung, die immer entfernter und entfernter wurde. Geruch zeigt natürlich, wie wichtig das Geruch ist für die Kinder, die kuscheln mit der Mutter. Und das ist, ich meine, unsere Sinnesorgane sind das Wichtigste als Kind. Also wir sind von unseren Sinnesorganen abhängig. Und das ist so spannend. von ihm so genau zu hören. Also was mir aufgefallen ist an dieser Sitzung, war die Genauigkeit, also wie er das gesehen, gespürt, wie er es so genau erklären konnte. Das war fast ein bisschen spooky.
Absolut. Und das, also, sowieso, das war ein junger Mann. Also ich habe zu ihm gesagt, du bist mal noch ganz groß, ich weiß es. Der hat so wahnsinnig ein gutes Gespür für sich selbst. Er ist so reflektiert, denkt auch über seine eigenen Handlungen nach. Da ist ganz viel los mit ihm. Und weißt du, das Schöne war im Nachgespräch, die wussten ja das nicht, habe ich zu beiden gesagt, ich hatte relativ früh das Gefühl, dass eine Adoption dahinter steckt. Aber ich habe auch ein gutes Gespür dafür, weil ich selber adoptiert bin, weil ich selber dieses Thema kenne und auch oft mit Adoptivkindern arbeite. Und die beiden haben mich angeguckt. Die kamen übrigens über den Podcast. Die haben unseren Podcast gehört und haben sich so angemeldet. Die haben mich angeguckt, hat die Mutter gesagt, aha. Dann war es unsere Intuition, die uns zu dir gebracht hat, dass du eben mit diesem Thema etwas anfangen kannst. Weil ich glaube schon, dass das Thema Adoption für Menschen, die das nicht erlebt haben, nicht ganz so gut nachvollziehbar ist wie für eben uns Adoptivkinder. Und wir freuen uns wahnsinnig auf die Arbeit, das ist wichtig. Ja, also ich bin gespannt, was läuft und was los ist, ob sich das jetzt weiterzieht, ob er jetzt wirklich Nacht für Nacht im eigenen Bett schläft oder ob es dann doch mal wieder ein bisschen zu viel wird und er doch wieder zu den Eltern ins Bett kriegt. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Aber ich muss ein bisschen warten, er kommt erst in 3 Wochen wieder.
Aber bis jetzt ist es schon so, dass er das gespürt hat, ein Gefühl von Stolz und toll gemacht für seine Leistungen jetzt von der Sitzung her und Erfolgserlebnisse, die ist schon da. Und ich denke, wenn ein Jugendlichen eben so reif ist und so intelligent ist wie er und diesen Erfolgsgefühl gespürt hat am Morgen, das macht schon ein bisschen süchtig. Und dann ist die Motivation ein bisschen höher, weil man merkt, ich habe es geschafft, ich habe es einmal gemacht, ich kann das nochmals. Und vor allem, weil er am Morgen so eine Riesenfreude gehabt hat. Da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass bei dir auch die Sitzungen abgesagt werden.
Und
Tut
nicht im
mir leid,
Theater.
Claudia, 3 Wochen.
Ach, du,
Vielleicht kommt er gar nicht mehr, weil er dich nicht mehr braucht.
das würde mich total, also das wäre total schade. Und ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass er die Sitzung absagt, weil er es für dieses Thema nicht mehr braucht. Ich glaube tatsächlich, dass er wieder kommt, einfach um nochmals darüber zu sprechen. Und weil da war einfach eine Verbindung da. Das hat man einfach, man hat es einfach gemerkt. Ja, natürlich tue ich meinen schlussendlich, wenn Klienten anrufen und sagen, das ist alles so gut gelaufen und es geht mir so super, wozu soll ich nochmals kommen? Dann können wir zwar mit knirschenden Zähnen, aber doch einem Grinsen einen Haken hinter die Geschichte setzen.
Ja.
Das ist ja schlussendlich das Ziel. Ja, wow, du, echt, also war wirklich eine coole Woche, ganz eine coole Woche. Und ja, jetzt bin ich gespannt. Nächste Woche bilde ich aus. Da ist die Praxis geschlossen und übernächste Woche ruhe ich mich aus. Da ist die Praxis auch geschlossen. Aber es darf dann Anfang Oktober wieder vorwärts gehen
Genau. Also wir haben ja ein bisschen eine Pause, weil du hast Ferien, eben Ausbilden und Ferien und bei mir ist so, meine Schwester heiratet und dann bin ich am Organisieren und am Feiern und am Genießen. Und
Ja,
danach geht es wieder weiter.
dann starten wir dann wieder in den Alltag. Aber bis dahin, Sonja, genießen wir es,
Ja,
gell?
machen wir.
Hey, cool! Ich freue mich. Hab eine gute Zeit.
Du
Wir
auch?
sind eine Weile nicht mehr. Und ja, genieße es.
Viel Erfolg.
Ja, danke. Tschüss.